Hallo und willkommen zum Radiofreie Union, nein, Planetarische Union, nein, The Orville Radio mit Sascha
und Jeanette. Hi.
Hallo zusammen.
Ja, lange nicht gemacht, trotzdem noch geschafft.
Ja klar doch, das kriegen wir doch noch gut hin. Endlich, oder nein, eigentlich muss man sagen, traurigerweise ist die Staffel, die erste Staffel von The Orville jetzt schon rum. Und wir werden noch ziemlich lange auf die zweite Staffel warten müssen. Und wer auf die deutsche Fassung wartet, noch umso länger.
Oh ja.
Deswegen lass uns doch mal ein kleines Recap machen zu der ersten Staffel und was uns so gefallen hat.
Genau, die ersten Leute schrien ja schon, ihnen wird am Dienstag was fehlen. Nämlich The Orville Radio. Und irgendwie fehlte mir auch irgendwas die letzten Wochen am Dienstag. Das war so ein fest eingeplanter Termin. Dienstag, mein Date mit Jeanette, um eine Folge The Orville zu besprechen. Und da haben wir uns jetzt gedacht, Mensch, die Sommerpause überbrücken wir auch irgendwie und blicken mal gemeinsam zurück auf Staffel 1. Aber ich würde sagen, bevor wir das tun, blicken wir mal auf zwei andere Ereignisse. Denn wer unseren Blog im Auge behalten hat, der wird festgestellt haben, die gute Jeanette war unterwegs auf diversen Conventions. Erzähl mal, ich habe ja bisher nur Fotos gesehen und sag mal, inhaltlich hast du dich sehr zurückgehalten. Erzähl mal, wie war es denn auf der Destination und auf der Federation Con?
Ja, also beides natürlich mein erstes Mal. Also ich bin sonst nicht auf diesen Art von Cons bisher gewesen, außer der Comic-Con in Stuttgart. Und das war beides mal sehr, sehr großartig. Allerdings die FedCon hat total mein Herz berührt. Also das ist der Wahnsinn. Da muss ich wieder hin. Aber fangen wir am Anfang an. Destination Star Trek in Dortmund. Da hatte ich ja schon vorab zu einem Hörerinnentreffen gerufen. Und zusätzlich zu den Ausstellungen, die es da gab und den Panels und den ganzen Schauspielern, die sich da getummelt haben und Autogramme gegeben haben und sich haben fotografieren lassen. Unter anderem ich auch, zusammen mit Robert Duncan McNeil, anderen bekannt als Tom Paris.
Wieder anderen bekannt als Drehbuchautor für diverse The Orville-Folgen.
Genau.
Und Regisseur, glaube ich, auch, ne?
Regisseur hauptsächlich, glaube ich.
Okay, Regisseur.
Ja. Dann habe ich ja dieses Hörertreffen vereinbart und dann kamen da tatsächlich Leute.
Obwohl es, glaube ich, ein paar Irritationen gab, wo das stattfinden sollte, habe ich so verfolgt bei Facebook.
Ja, klar, das ist halt das Problem, wenn man die Location selber nicht kennt, kann man von vornherein nicht sagen, wir treffen uns da und da. Deswegen habe ich vor Ort erstmal versucht, einen Ort zu finden und dann habe ich gesagt, am Eingang der Halle, aber das ist ein bisschen problematisch, weil man kommt durch eine Halle durch, kommt dann in so einen Zwischenbereich, den man quasi auch als Halle bezeichnen kann und dann gibt es die Haupthalle. Aber wir haben uns dann doch noch gefunden.
Und ich finde, das fasst, glaube ich, die Destination Star Trek ganz gut zusammen. Was ich so gehört habe von anderen Podcastern, es waren sehr viele Hallen.
Ja, also eigentlich nein.
Okay.
Weil die erste Halle bestand nur aus einem Personenleitsystem, in dem gut und gerne 4000 Menschen drin hätten Platz nehmen können. Auf der gesamten Convention waren höchstens 3000 Menschen. Aha. Innerhalb von den 2 Tagen. Entsprechend war es auch so, dass du in diese riesige Halle reinkommst und eine Bedienstete dich am Eingang des Personenleitsystems erwartet hat, die Hilfestellung gegeben hat mit dem Ticket und dich dann gedankenswerte an dem Personenleitsystem vorbeigeführt hat, weil da einmal durchzulaufen hätte bestimmt eine Viertelstunde gedauert.
Ach, du meinst, das ist so zickzack wie beim Flughafen? Okay.
Genau. Nur halt in groß. Also eine komplette Messehalle bestehend aus Zickzacklinien.
Ach du Schande.
Ja, ich habe keine Ahnung, was die sich vorgestellt haben, was das wird. Ja, und dann der Zwischenbereich, das war so ein, irgendwie ein größerer Korridor, wo so ein bisschen Futtereien verkauft wurden und das Treppenhaus war und die Toiletten. Und von da aus gab es dann den Weg in den Innenhof, wo noch mehr Futteralien zur Verfügung standen und ein paar Bänke. Und die Haupthalle dann natürlich, wo die eigentliche Messe hat stattgefunden. Aha. Und ja, als ich da war, war da relativ wenig los. Und ich kam samstagmittags da an. Also im Verhältnis zu der Halle war wenig los. Also waren wahrscheinlich so etwas um die 3.000, 2.500 Leute in dieser Halle und die Podiumsbereiche mit den Bestuhlungen waren tatsächlich voll, aber das war es dann auch schon. Die Gänge waren exorbitant breit, da war Platz für einen dritten und vierten und fünften Stand, der nicht da war. Also da zwischen den Ständen konnten sich problemlos eine komplette AfD-Demo platzieren und die hatten echt noch Platz. Also ja, das war alles ein bisschen merkwürdig. Es wirkte alles traurig, weil sie haben echt viel versprochen. Die größte Star Trek Convention in Deutschland oder in Europa.
Okay.
Und dafür war es dann doch wirklich mickrig. Ich meine, Shatner war da und andere Schauspieler waren halt da. Die waren schon richtig klasse und so. Aber alles in allem wirkte es sehr, sehr merkwürdig.
Ich glaube, es waren mehr Schauspieler da, die mit Star Trek zu tun hatten, als auf der Federation Con.
Das ist richtig, ja.
Aber genau, wir waren beim Hörertreffen. Also ihr habt euch dann doch noch auf irgendeinen Ort geeinigt und dann kamen tatsächlich Leute, die uns hören, ja?
Ja, ich habe mich dann an den Eingang gestellt und da kamen dann schon die ersten Leute, die mich direkt an der Uniform erkannt haben, was von Vorteil war, weil dann tauchten dann doch erstaunlich viele Leute auf, inklusive einem Alara, die sich auf dem Planeten, wo es diese Votings gab, kostümiert hatte.
Ja, die habe ich gesehen.
Also eine Frau mit diesem komischen gewellten Hut und ansonsten die Jeansjacke und so, wie Alara das halt in der Sendung auch hatte.
Ich war empört, weil sie ist keine Kelvic. Aber sie hat den Hut auf.
Aber sie hat den Hut auf. Das war ziemlich cool. Also damit habe ich noch am wenigsten gerechnet. Auf der Destination Star Trek gab es noch eine weitere The Orville-Uniform in Blau. Ich habe leider den Namen von dem Kollegen vergessen. Den habe ich später auf der FedCon für 5 Minuten wieder getroffen. Das war sehr nett. Vor allem, weil halt so, ich habe halt damit gerechnet, da kommen jetzt so 2, 3, 4 Leute. Wir haben jetzt kein komplettes Gruppenfoto, aber zu der Spitzenzeit waren wir, glaube ich, 12 Leute oder 15.
Wow.
Darunter auch ein Kollege von dir.
Ja, der war im Auftrag des Grauen Rates unterwegs, der Raphael vom Popschutz-Podcast.
Ja, von dem und von ein paar weiteren unserer Gäste habe ich nette Fotos machen lassen. Mit ihm habe ich ja dieses Charlie's Angel-Foto gemacht.
Ja, genau.
Das war recht witzig, weil der Typ als solches ganz witzig ist.
Das ist er, ja.
Und wir haben uns dann aus dem Eingangsbereich in den Innenhof bewegt, wo dann irgendwann die Sonne rauskam. Und da standen wir aber auch schon 2 Stunden rum und haben uns unterhalten, bis wir uns dann irgendwie noch so eine Bierbank gegriffen haben und da weitergequatscht haben, woraus dann 3 Stunden wurden. Und damit die Destination Star Trek am Samstag auch schon zu Ende war. Also ich kam da an, bin einmal durch die Halle, hab dieses Meeting gestartet und dieses Meeting dann bis zum Ende durchgeführt. Das war sehr cool, weil ich dadurch die Leute sehr gut kennenlernen konnte und so deren Eindrücke allgemein, Star Trek und Discovery und The Orville, die einzelnen Folgen durchdiskutieren konnte und diverse anderes. Also unsere Fans sind definitiv die Besten.
Ja, das kann man sagen.
Ja. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Am zweiten Tag war ich ja dann auch noch da, ein bisschen. Da haben mir allerdings dann schon relativ früh die Füße wehgetan und dann habe ich mir doch ein paar Vorträge angeguckt. Aber habe die Orville-Hörer vom Vortag natürlich wieder getroffen und sind dann da auch so ein bisschen um die Stände gezogen.
Und du hast ein Foto gemacht von dir in Captain Lorcas Sessel.
Genau, der Sessel, der aus der Star Trek Discovery von der Brücke stammt, den hatten sie dort. Oder eine Nachbildung, wie auch immer. Und ehrlich gesagt habe ich am Sonntag relativ spät, also für relativ spät, meinen Zug gebucht. Aber nachdem ich halt schon alles gesehen hatte und viele der Fans teilweise am zweiten Tag gar nicht mehr gekommen sind, weil sie gemerkt haben, dass da ja eigentlich nichts ist, was man sich gerne noch angucken will, war dann nicht viel los und ich hatte sehr viele Langeweile und ja, dann habe ich halt gedacht, na gut, dann hole ich mir das Foto noch und wenig später dann das von Robert Duncan McNeil. Witzig ist bei dem Stuhl von der Discovery, ist, dass nur der Stuhl und ich echt sind. Der komplette Hintergrund ist Greenscreen.
Ich hoffe, dass du echt bist.
Ja. Der restliche Bereich in diesem Foto ist Greenscreen, was direkt von der Kamera reingerechnet und direkt als Fotopapier dann rauskam.
Aha, cool.
So. Allerdings so das Gesamtverhalten dort war eher so ein bisschen mau. Die hatten echt wenig zu tun, weil halt wenig Leute da waren, die wirklich ein Foto haben wollten. Und statt dass man mich noch kurz auf den Fotoapparat gucken lässt, ob ich dieses Foto gut finde, war es direkt so, du bezahlst einmal, wir machen jetzt direkt einen Abzug von diesem Fotoshoot und du kriegst direkt das Papier und wenn es dir nicht gefällt, dann hast du halt Pech gehabt. Und das ist ein bisschen dreist, wenn ein Foto 20 Euro kostet.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, was die Fotos gekostet haben, weil die Stars verdienen ja dort oder sitzen ja bei solchen Conventions im Gegensatz zur FedCon ja tatsächlich wie die Hühner auf der Stange und schreiben Autogramme in ihren Stallungen sozusagen. Das sieht ein bisschen immer so wie so eine Legebatterie aus, finde ich, auf solchen Conventions.
Und ja, so war das da auch.
Ja.
Jeder hat natürlich seine eigenen Preise gemacht und so. Und dieser Stuhl kostete mich halt jetzt 20 Euro. Und das Foto mit Robert Duncan McNeil war mit 35 veranschlagt.
Och, das geht ja noch. Im Grunde genommen, ja. Kann man mal machen.
Ja, ich bin ja ursprünglich dahin unter anderem, weil ich Martin Netter dort treffen wollte, damit ich meine Star Trek The Next Generation Uniform kriege. Also die First Contact und folgende. Mit den grauen Schultern. Und da wusste ich, dass mich die Jacke 400 Euro kosten wird. Ja, ich bin froh, dass ich sie nicht vorab über eBay bei ihm gekauft habe. Weil als ich sie angezogen habe, habe ich gemerkt, ja, da müsste ich noch mal ordentlich Bodybuilding machen, damit ich in die Schultern reinpasse. Die Jacke war mir weit, also wirklich viel zu groß. Anders als sonst. Und entsprechend habe, da es keine anderen Größen gab, sondern nur exakt eine in XL, war das für mich halt so, okay, ich habe 400 Euro übrig. Dann kann ich mir auch mal zwei Fotos gönnen.
Da kann ich dir ja wirklich Adrian Stahl, das zeitreisende Nähkästchen, empfehlen. Der hat für den Tim vom Grauen Rat auch so eine First Contact Admiralsuniform gemacht.
Mhm.
Maßgeschneidert. Ich weiß gar nicht, was er bezahlt hat dafür. Müsste ich nochmal nachfragen. Und die sieht echt gut aus.
Am Abend des ersten Tages, vom Samstag, gab es noch eine Party.
Aha.
Und die war nicht nur einfach, wir spielen jetzt so ein bisschen 80er-Musik wie auf der FedCon später, sondern da waren halt, da hat das Red Pack, wie sie sich selbst nennt, bestehend aus diversen gealterten Star Trek-Schauspielern, sich auf die Bühne bemüht und haben da ein Frank Sinatra-artiges Konzert gegeben.
Ach, ich hab das gesehen, ich habe die Musiker nicht erkannt. Wer stand da? Robert Picardo? Nein.
Robert Picardo
ist dabei? Doch, Robert Picardo. Ich dachte, ist das Robert Picardo? Nein, das kann ja nicht sein.
Doch, doch. Ich weiß die anderen leider nicht. Ich weiß nur, dass der Schauspieler von Rom auch mit dabei war.
Ah.
Dem Ferengi aus DS9.
Ja, Max Grodeschnick. Oder wie er heißt.
Ja, das sehr interessant war, weil der mittendrin, die ganze Show war halt auf Englisch, so typisch, plötzlich der anfängt, ein deutsches Lied zu singen.
Okay.
Und das sogar richtig betont und richtig gut. Also nicht nur so, ein Ausländer hat ein bisschen Deutsch gelernt, sondern der muss jahrelang mit Deutschen zu tun gehabt haben, so wie der Deutsch gesungen hat.
Ha.
Und gesprochen.
Was hat er denn gesungen?
Sagen wir mal, also ich kannte das Lied jetzt nicht, aber das war so ein 30er, 40er Jahre Schlager.
Okay. Hat also in dieses Holodeck-Programm gepasst mit Smoking und
Ja, das passte
Swing.
Gut. Aha. Ja, das war allerdings akustisch anfangs ein ziemliches Desaster.
Wie die ganze Halle, habe ich mir sagen lassen, ne? Weil man hat von der einen Bühne das Programm von der anderen gehört und
Aha. Ja, also in der Haupthalle war in dem einen Podiumsbereich gerade Shatner und im anderen ein Vortrag von der ESA. Ich war bei letzterem und wir haben uns dann aus einer der hinteren Reihen direkt in die erste Reihe gesetzt, damit wir überhaupt was verstehen.
Jo.
Also und bei der Party, die in einer anderen Halle, in einer noch weiteren Halle stattgefunden hat, war die Akustik, die Mikrofone zeitweise halt so katastrophal, dass erst hat eine von den Bardamen von DS9 gesungen. Ich weiß nicht mehr, wer. Und dann kam das Red Pack und die haben die Hälfte des ersten Songs gesungen und ständig sind sie hin und her geeiert zwischen ihren vier Mikrofons, bis dann einer von denen gesagt hat, stopp. Unsere Fans, ihr seid extra hier, ihr habt echt viel Geld dafür bezahlt, ihr habt das verdient, was Ordentliches zu kriegen. Und dann haben sie erstmal 40 Minuten Soundcheck gemacht.
Wow.
Bis das dann halbwegs funktioniert hat mit den technischen Möglichkeiten, die sie in der Halle hatten. Also wenn das schon so derart krass läuft, dass die Künstler auf der Bühne ihr eigenes Konzert abbrechen müssen, dann ist schon wirklich, ja, war nicht so nice.
Ja, aber das habe ich auch gehört, also von Kollegen, die auf diversen Conventions rum eiern und Panels machen, dass sie dort sehr unterschiedliche Qualitäten an Tontechnikern erlebt haben und die FatCon ist da einfach das Nonplusultra.
Ja, und zu der würde ich jetzt dann auch schon überschwenken.
Ja, das war die goldene Brücke, über die du jetzt schreiten kannst.
Ja, und die FatCon ist in Bonn im Hotel Maritim. Im ehemaligen Regierungsviertel, also rundherum ist es richtig schick und schön. Und das war sehr spannend, weil ich kam da an, hatte wirklich das atemberaubende Glück, könnte man sagen, dass direkt vorm Hotel in der ersten Straße direkt ein Auto weggefahren ist und ich direkt die Parklücke gekriegt habe und ich damit weniger als 15 Meter vom Eingang geparkt habe. Komm raus, zieh mir meine Uniform über und bin so 3 Meter von meinem Auto weg, da winken mir schon die ersten Leute, die ich aus Dortmund kennengelernt habe, zu und begrüßen mich.
Das ist ja super.
Und so ging es die ganze Zeit. Ich bin von einem Gespräch ins nächste gestolpert, das war wie ein Minenfeld. Mich einmal durch diesen Gang zu bewegen, war eigentlich am Stück praktisch unmöglich, weil ständig jemand da war, der mich kannte, der ein Foto mit wollte oder der mit mir allgemein über das Thema reden wollte. Das war sehr, sehr krass. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das ist ja cool.
Auch also für beide Conventions habe ich natürlich gepostet, dass ich da war und das habe unsere Bilder dazu gepostet. Gibt auch so ein paar nette Gruppenfotos. Auf der FatCon waren nämlich dann doch ein paar mehr in The Orville-Uniformen, in Blau und in Rot unterwegs. Effektiv habe ich, glaube ich, 7 Leute gesehen, zusätzlich zu mir.
Ja.
Aber ich habe leider nur die Gruppe mit den dreien plus mir zu einem Gruppenfoto überreden können, weil der Rest, das war immer so, wenn du einen gefunden hast, mussten die anderen gerade weg.
Ja.
Immer wollte man irgendwo sich ein Autogramm holen, ein Foto mit einem Schauspieler machen oder ein Panel sehen. Es war also alles ein bisschen schwieriger. Aber ich fand es so oder so sehr klasse. Es gab sogar einen eigenen Vortrag, Star Trek vs. The Orville.
Ach,
was ist okay. Wie war der Untertitel? The Orville, das bessere Star Trek? Fragezeichen oder so ähnlich.
Wer hat den gehalten?
Muss ich nachgucken.
Robert Vogel?
Ja, genau, Robert Vogel.
Ah,
genau.
Okay. Also nächstes Jahr machen wir das Panel.
Ja, dürfen wir gerne. Der hat dieses Panel allerdings so aufgezogen, dass er quasi erst die beiden Trailer gezeigt hat, also den Trailer für Discovery und dann für The Orville. Dann hat er so das Gespräch so eingeleitet, wie er das so ein bisschen sieht, also im Allgemeinen, wie er zu Star Trek gekommen ist und was Star Trek für ihn ausgemacht hat. Und danach hat er noch die Intros gezeigt von beiden. Immer erst das eine, dann das andere. Und man kann halt, wenn man die nebeneinander halt hält, schon richtig krass sehen. Das eine ist eine Dystopie und das andere ist eine Utopie. Das eine ist maximal negativ eingestellt. Hier ist Krieg, hier ist böse, hier ist schlimm. Und auf der anderen Seite muss man schon alleine wegen dem Trailer sich vor Lachen zusammenreißen in so einem Podium. Und dann hat er aufgerufen, dass Fans oder dass Leute generell mal zum Mikrofon kommen können und erzählen, wie sie das so sehen.
Okay.
Ja.
Das hast du dir nicht zweimal sagen lassen?
Nee. Also ich habe erst überlegt, ob ich das machen soll. Und als ich dann soweit war, das zu machen, stand schon jemand da. Und der hat mehr oder weniger exakt das erzählt, was ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt hatte.
Ach so.
Und dann habe ich mir das mit dem Aufstehen gespart.
Aber in einer roten Orville-Uniform wäre es besser gekommen.
Ja, der Vortrag war am Sonntag, wo ich die Voyager-Uniform anhatte.
Okay.
Ich weiß, das ist schlimm. Das hätte ich eigentlich wirklich demonstrativ machen müssen, in der roten Uniform direkt als Erster ans Mikro rantreten und sagen, ich muss hier die Fahne für diese Serie hochhalten. Aber da hatte ich schon 2 Tage in der Uniform hinter mir und naja, es ist da auch trotz Klimaanlage relativ warm und 3 Tage in derselben Uniform, nee, das will man nicht machen.
Ja, nee, das ist ja schon klar.
Genau. Aber die haben effektiv alle die Topics wiedergegeben, die wir auch hier immer so wiedergegeben haben. So von wegen, wir brauchen endlich mal wieder einen positiven Ausblick für die Zukunft. Wir haben seit dem 11. September überall nur negative, düstere und furchtbare Zukunftsfantasien gesehen und gehört. Und endlich brauchen wir mal wieder ein bisschen was mit Ausblick für eine positive Zukunft. Es hat auch einer geredet am Mikrofon, den ich schon in Dortmund kennengelernt hatte. Der hier auch, wenn ich mich recht erinnere, auch einen Kommentar hier unter unsere Abstimmung für die Staffel gepostet hat.
Ah, okay.
Und das war sehr lustig, vor allem, weil die Leute halt durch die Bank alle immer dasselbe, mehr oder weniger dasselbe, immer in neuen Schläuchen erzählt haben. Und die meisten fanden auch insbesondere die Folge 3, Planet der Männer, die herausstechende, tollste Folge, weil sie eben kein Happy End gebracht hat, sondern zeigt, dass ja die eigenen ethischen Maßstäbe nicht unbedingt die richtigen sein müssen.
Wobei sich das ja dann ein bisschen widerspricht, dass man sagt, man möchte eine Utopie haben und dann findet man gerade die Folge, die dystopisch endet, am besten.
Ja, aber es ist halt schon dieses positive Ausblick und so, du weißt es ja.
Ja, das ist schon klar. Ja, aber ich glaube, das ist halt die Folge, wo den meisten klar geworden ist, ging mir ja ähnlich oder genauso. Oh, die Serie ist mehr als flache Gags. Die hat was zu sagen. Und das könnte echt interessant werden.
Genau. Und so sahen das halt alle anderen auch. Und am Schluss hat er noch einen Videoausschnitt gezeigt von einer Fanserie zu Star Trek, die Brücke schlägt zwischen TOS, also Star Trek The Original Series mit Kirk, und den ersten Star Trek Kinofilm. Weil dazwischen passiert ja was und Kirk ist plötzlich Admiral und so weiter und die ganze Crew ist ja eigentlich schon so ein bisschen gealtert und kommt erst wieder auf das Schiff. Und da wird die Brücke geschlagen, wie das so entsteht. Und das ist einfach perfektes, tolles Star Trek. Und die Schauspieler sind nicht einfach nur so billig gemachte Studenten, die vor einer Kartonage sich gefilmt haben, sondern das ist richtig, richtig gut.
Das ist New Voyages oder Phase 2? Oder?
New Voyages,
ja,
glaube ich.
Ja, das kenne ich.
Ist auch vollständig auf YouTube zu haben und kann ich wärmstens empfehlen. Er hat uns da die letzten 10 Minuten dieser Serie gezeigt, wo es halt genau übergeht und wo dann so halt so ein bisschen die einzelnen Gefühlsproblematiken der einzelnen Schauspieler rübergekommen sind, von wegen, ja, wir waren jetzt 5 Jahre im All, aber wir sind inzwischen andere Menschen als die damals aufgebrochen sind, und wir wollen nicht nochmal 5 Jahre machen. 5 Jahre sind vielleicht zu viel, weil der ein oder andere Charakter hat sein Kind in den 5 Jahren nicht gesehen und so weiter. Aber ist richtig gut gemacht und unterstrich halt nochmal das, dass wir etwas Positives brauchen.
Ich glaube, da spielt der Sohn von Scotty mit, von Herrn Duan.
Okay.
Der spielt da den Chefingenieur. Also der spielt quasi seinen Vater in der Serie, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Aha. Ja, darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet. Ich habe das auch noch nicht komplett gesehen. Bin da noch dran. Aber ja, wenn da die Ähnlichkeiten passen könnten, ich muss da nochmal drauf achten.
Ja, aber das ist ja hier kein Star Trek-Podcast.
Genau.
Wir wollen ja über The Orville reden. Ja. Wollen wir denn über diese Brücke schreiten und gleich in die Wertungen der Folgen übergehen? Oder hast du noch was zur FedCon zu sagen? Waren da auch Hörende, die du noch nicht kanntest von der Destination Star Trek?
Achso, ja, das kann ich noch erzählen. Auf der FedCon waren einige, die auch unsere Hörer sind, aber auch allgemein, die im The Orville Facebook in der Gruppe unterwegs sind. Und von denen habe ich dann auch einige getroffen, weil die außerhalb des Hörertreffens dort ein The Orville-Fan-Treffen veranstaltet haben.
Ja.
Das ist leider nicht so toll verlaufen wie gehofft, weil die ständig halt irgendwo beschäftigt waren und dann hier ist noch ein Panel und da steht man in der Schlange für eine Unterschrift und so weiter. Es hat also nicht so gut funktioniert. Es gibt ein Gruppenfoto mit ein paar Leuten, das ist relativ kurz vor knapp entstanden, bevor die Hälfte davon dann auch schon wieder losrennen musste.
Ja, das glaube ich gerade offen vor mir.
Ja, aber für mich heißt es jetzt, definitiv. Also ich habe das Hotel fürs nächste Jahr schon gebucht.
Ja, ich überlege auch, ob ich da nächstes Jahr mal zur Federation Con fahre. Weil wie gesagt, wir müssen ja das The Orville Panel zusammen machen.
Da bin ich dann absolut dafür.
Lässt sich das machen nicht vermeiden, glaube ich. Und wir sind tatsächlich, da ich jetzt gerade das Foto mit den ganzen Babylon 5 Fans auch sehe, auch zusammen mal auf einer Convention, nämlich am 10. November bei der Babylon 5 Convention, der Babcon 25 im Planetarium in Erkrath, und da werden wir mal beide auflaufen. Das ist auch das erste Mal, dass wir beide uns von Angesicht zu Angesicht sehen.
Wird auch Zeit. Nun denn, dann lass uns mal zu unserer Heim- und Hausserie zurückkommen, The Orville.
Zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Nee, halbe Stunde.
Ja, wir hatten ja aufgerufen, dass ihr darüber abstimmt, welche Folge euch am besten gefallen hat. Wollen wir das schon vorwegnehmen oder wollen wir unsere eigene Top 10 erst vorschlagen?
Wir können jetzt schon mal zumindest sagen, dass es eine Menge Leute sind, die tatsächlich nochmal zum Rechner gegangen sind und da mehrere Klicks getätigt haben. Das ist ja immer noch so eine gewisse Anstrengung, also diesen Bruch zwischen dem einen Medium zum anderen wieder zu schaffen, also nach dem Podcast konsumieren auch mal zu kommentieren und sowas, ne? Also vielen Dank dafür erstmal, fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und auch für die Kommentare. Die schließen wir gleich noch dazu an, wenn wir unsere eigenen Top 10 oder wenigstens Top 3 nennen, würde ich sagen.
Die Top 12 meinst du?
Ja, Top 12 ist ja vielleicht ein bisschen zu viel gesagt.
Bei 12 Folgen ist es ganz praktisch.
Ja, ich habe eure Bewertung ausgewertet und die Punkte zusammengefügt und so weiter und dann mal so die Ergebnisse rausgezogen und siehe da. Die am höchsten bewertetste Folge ist die letzte Folge, Gotteskult.
Stimmt.
Tada.
Ich war gerade bei der anderen Auflistung, wo du nach Folge sortiert hast. Und da war ich etwas irritiert, dass Alte Wunden ganz oben steht. Aber das war ja der Pilotfilm. Natürlich. Ja, Gotteskult. Da hatte ich ja ein paar Problemchen mit. Du fandest die, glaube ich, auch ganz gut.
Ich fand sie tatsächlich ganz gut. Natürlich krankt sie in vielen kleinen Details und so. Aber ich fand die schon sehr spannend, so über diese Entwicklungszeit und diese, wir versuchen alle, das irgendwie zu ändern, aber es lässt sich nicht ändern, weil es so oder so hätte stattfinden müssen und sie haben einfach nur zum richtigen Zeitpunkt es getriggert. Ja. Und diese immer wieder, wir versuchen es erneut, wir haben die Hoffnung, es immer noch gerade zu biegen, auch selbst wenn die Vorgesetzten sagen, sie dürfen es nicht, und dann trotzdem dran scheitern, aber im Endergebnis es trotzdem gut ist. Dieser Gesamtkonstrukt fand ich sehr, sehr klasse. Deswegen ist Nummer 12 bei mir auch recht weit hoch geratet, aber nicht die Nummer 1, aber ihr habt die mit der Bepunktung deutlich auf die Nummer 1 gesetzt.
Ja, 20 Punkte, 30 Punkte Vorsprung vor der Nummer 2. Ich habe so eine Ahnung, was deine Nummer 1 ist. Lass mich raten, das hat was mit Alara zu tun.
Ja. Aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt.
Ach, richtig.
Das ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr.
Und ich glaube, das sind wir fast deckungsgleich. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, was ich natürlich auch getan habe im Vorfeld, sage ich auch ja. Also Feuersturm ist für mich einfach top. Weil das die Prämisse ist toll. Lara ist spielt super in der Folge. Alle sind, das haben wir ja festgestellt, in dieser Folge total kompetent, erstaunlicherweise. Ja. Und der Clown, und es ist einfach gruselig. Ich finde, die transportiert einfach auch super die Stimmung, die sie transportieren soll. Also die funktioniert einfach verdammt gut.
Aber Feuersturm, die Nummer 10, hat es nur auf Platz 3 geschafft.
Das prangere ich an.
Allerdings unglaublich knapp. Zusammen mit, also nur mit einem Punkt Unterschied zu dem Platz Nummer 2, wo die ja schon fast gleich auf sind. Und die Nummer 2 wäre Episode 11, flachgelegt.
Das hat mich überrascht.
Mich auch tatsächlich ein bisschen.
Obwohl eigentlich nur ein bisschen. Ich habe ja, ich habe ja so ein bisschen die Facebook-Kommentare verfolgt, nachdem die Folgen rauskamen. Und du erinnerst dich, dass wir ja damals ziemlich über Amors Dolch uns echauffiert haben. Die fanden wir ja gar nicht so gut.
Ja, aber da waren wir mit unserer Meinung sehr weit ab von dem, was im Forum so abging.
Ja, genau. Denn
Amors Dolch war ja da total hip und toll.
Und nach Flachgelegt kamen ja auch viele, viele gute Kommentare.
Mhm.
Und ich fand die auch nicht übel. Du fandst die schlechter als ich. Ich auch was die Optik betrifft. Du hattest, glaube ich, auch gesagt, du magst diese Optik nicht, der Flachwesen. Und ich fand sie auch sehr stimmungsvoll.
Also ich finde die Logik der Form der flachen Wesen nicht passend. Ja. Die Optik sieht schon toll aus. Also dieses bunt, kunterbunte Farbenwesen, das sie da sich hingezimmert haben, das fand ich schon ziemlich cool. Aber es ist rein logisch für mich nicht funktional. Aber ja, flachgelegt, von daher ist auf dem zweiten Platz auch an einer guten Position, würde ich sagen.
Ja, also
Amors Dolch hat es übrigens nur auf Platz 6 geschafft.
Erstaunlich. Obwohl eigentlich auch nicht. Also es ist Mittelfeld. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes bei 12 Folgen. Wobei, wie gesagt, die Kommentare im Anschluss waren durchweg positiv, die ich so gelesen habe. Und ich dachte so, hast du so sehr daneben gelegen? Und ich habe auch dem letzten Mal über diese Folge nachgedacht, weil ich es wirklich arschig von dem Typen finde, seine Pheromone auszunutzen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie die Macht hättest, irgendwie sämtliche Wesen deiner Umgebung ins Bett zu kriegen und du würdest es schamlos ausnutzen, wäre das nicht nett, gelinde ja, gesagt. Also das
ist ziemlich hinterfotzig oder so, ja, könnte man sagen. Hm.
Lass uns mal ganz kurz die Punkte gucken. Also Platz Nummer, also Bronzeplatz, Feuersturm, 422 Punkte. Silbermedaille an Flachgelegt mit 423 Punkte und 453 Punkte für Gotteskult. Das heißt, Abstimmungsmodalität war ja bis zu 12 Punkte pro Folge. Und glaube ich, bis auf eine haben alle Folgen auch, sind auch alle Folgen bewertet worden von unseren Hörern.
Genau. Ich werde das Voting vollständiger halber an unseren Beitrag dranhängen. Dann seht ihr alle Punkte von allen Folgen. Aber mir bleibt natürlich nicht die... Also ich lasse mir den Spaß nicht geben, auch zu sagen, wer den letzten Platz abgeholt hat. Nämlich die Folge, die ich auch am zweitwenigsten mochte, nämlich Priya.
Ja, erstaunlich. Weil doch ein ziemlicher Gaststar drin vorkommt.
Ja, also die vor allem mit Charlize Theron haben sie ja sich richtig hochgelobt und so weiter. Die Kritiker fanden die Folge überaus toll und alles. Hm. Aber ihr Fans habt entschieden und Priya ist auf dem 12. Platz. Also
ja,
das will was heißen.
Ich finde, da ist sie ganz gut aufgehoben.
Ja.
Wir waren ja auch beide nicht so begeistert davon. Und das zeigt ja wieder mal, dass die Kritikerwertungen und die Fanwertungen bei The Orville immer noch sehr weit auseinandergehen.
Genau. Und nebenbei unsere Hassfolge, die Krill, ist auf Platz 11.
Ja. Toll, ne?
Das ist schon richtig klasse. Also ich weiß nicht, woran es konkret liegt, ob ihr wirklich, ihr Hörer wirklich dieselbe Meinung habt wie wir oder zumindest in vielerlei Hinsicht eine ähnliche Meinung habt oder ob wir euch beeinflusst haben, so rückblickend.
Ich hoffe das Letztere.
Ich finde es ja so oder so sehr, sehr spannend.
Wobei man ja auch sagen muss, also Priya hat 372 Punkte insgesamt bekommen. Das würde bedeuten, dass es immer noch einen knappen Neunerschnitt bedeutet für Priya. Das heißt, es ist keine Folge wirklich so dabei, wo man sagen würde, also von 12 Punkten gebe ich maximal 3. Das ist immer noch recht hoch bewertet. Also ist kein Totalversager dabei in den Meinungen unserer Hörenden.
Ihr konntet ja zum Glück so abstimmen, dass beliebig viele die volle 12er Punktezahl kriegen oder eine kriegt eine 1 und der andere kriegt eine 12 und alle anderen Folgen kriegen eine 10. Das konntet ihr frei entscheiden. Aber so ein 9er Schnitt ist für die schlechteste Folge der Staffel immer noch sehr, sehr hoch und bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass es keine wirklich schlechten Folgen gab.
Ja.
Sondern eigentlich nur, ja, das ist halt top und das ist halt großartig und dann gibt es halt auch noch gute Folgen. Aber immerhin gibt es keine, oh, die ist ja furchtbar, die ist schlecht, die will ich nie wieder sehen, Folge.
Ja, ja. Wobei ich jetzt die Messergebnisse nicht so intensiv betrachtet habe, dass ich sagen könnte, okay, da hat vielleicht doch einer mal 2 Punkte oder 1 Punkt gegeben für eine Folge. Das kann ja auch durchaus passiert sein.
Also solche Votings gab es schon. Also das Niedrigste, was ich gesehen habe, war eine 4 für Priya.
Ja, und selbst das ist ja noch kein Totalverriss.
Ja, nee.
Ja.
Wobei es schon eher so unteres Level, aber ja, ja. Ja,
es ist unterdurchschnittlich, ne? Aber das ist halt nicht irgendwie Sub Rosa TNG-Niveau. Beverly Crusher pimpert einen Geist.
Genau. Ich glaube, in dem Fall hatte der Votende auch quasi jeder Folge nur eine dieser 12 möglichen Positionen gegeben. Sprich, der hat die Skala genau genutzt.
Ja, okay.
Was die wenigsten gemacht haben.
Ja, ja, ja.
Von daher, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber spielt auch eigentlich keine Rolle.
Ich verstehe.
Mhm. Na, dann fangen wir uns doch mal mit den Kommentaren unserer Hörer an,
die ja, auch entschieden haben. Also lass doch mal noch mal ganz kurz, also deine Lieblingsfolge ist Feuersturm.
Mhm.
Meine auch. Was würde dann kommen bei dir? Also ich sag dir mal meine Top 3. Das wäre tatsächlich Feuersturm. Dann schon Planet der Männer, würde ich sagen, weil das wirklich aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, eine Triggerfolge ist. Also die Folge, wo man sagt, okay, ab da hat mich Orville tatsächlich gehabt. Ich finde die super. Und als Platz Nummer 3 würde ich tatsächlich die Sondervorstellung nehmen. Also die Folge, in der Alara das Kommando übernimmt. Ist doch die, ne?
Ja, und ich bin gerade ziemlich perplex, weil wir haben uns nicht abgesprochen, aber deine Top 3 ist meine Top 3.
Yes!
Das ist sehr krass eigentlich. Ich meine, du hast genug Auswahl gehabt.
Ja,
verdammt. Aber wow.
Ja, wir sind beide, das hat man ja schon rausgehört, große Alara-Fans. Und da sind wir ja auch, wenn ich das so kommentartechnisch verfolgt habe, nicht die einzigen. Ich glaube, die Helston Sage reißt es wirklich raus. Also reißt es raus, klingt blöd. Das klingt ja so, als wäre der Rest der Serie blöd. Aber die scheint offensichtlich eine gewisse Zugkraft zu haben.
Umso trauriger, dass es bisher so aussieht, als wäre sie in der nächsten Staffel nicht dabei. Weil sie bei den ganzen Gruppenfotos, die Schauspieler in letzter Zeit gemacht haben, auf Conventions und so, nicht mehr drauf ist. Und stattdessen ist diese neue drauf.
Ja,
die man inzwischen auch in einem Salarian-Outfit und Make-up gesehen hat. Also die ist dieselbe Rasse wie Alara, nur dass sie halt nicht Alara ist.
Hm. Hätten wir eine Spoilerwarnung einsetzen sollen. Aber wir machen auf jeden Fall in dieser Sommerpause auch noch mal eine Folge, in der wir alles das rausposaunen, was wir schon über Staffel 2 wissen und ahnen. Und da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden. Und es gab ja irgendwie auch die Situation, dass ein USB-Ladeadapterhersteller allen Schauspielern einen personalisierten USB-Ladeadapter geschickt hat. Und da war keiner für Alara dabei.
Genau. Nicht so toll.
Tja.
Nee. Ja, aber ich wollte ja eigentlich die Top 3 unserer Hörer nochmal voranziehen, um unseren Hörern eigentlich den Vortritt zu geben.
Ja.
Aber gut, dann kann ich ja mal hier so die Kommentare vorlesen, weil ich finde es schon als solches toll genug, dass ihr überhaupt kommentiert habt, weil die Hürde vom Hören im Podcast unterwegs zu, ich schreibe hier tatsächlich einen Kommentar drunter, die ist dann doch recht hoch.
Ja.
Umso mehr möchte ich das honorieren und die vortragen. Da wäre nämlich Christian Wilhelm, der da schreibt, meine Top 3 New Dimensions, was effektiv flachgelegt ist.
Genau.
Firestorm, also Feuersturm und Priya.
Wilde Mischung.
Ja, schon. Warum? Ich bin halt Star Trek Science-Fiction-Fan, also je mehr Tech-Gebubble, desto besser. Sorry.
Ja, dann hat er in Firestorm, in New Dimensions natürlich eine Menge Freude gehabt.
Und auch bei Priya die Geschichte mit dem Portal und Zeitreise und dieses Teleportationsgerät und so weiter. Wir hatten ja so ein paar Mal die Situation, dass wir aufgehört haben, die Technik zu erklären, sondern einfach nur Tech-Blabla gesagt haben. Und dafür auch auf YouTube Schelte gekriegt haben, weil warum gucken wir denn Science Fiction, wenn wir Tech-Blabla nicht mögen? Woraufhin ich das erstmal gerade rücken müsste, denn wir mögen Tech-Blabla, aber wir müssen es deswegen nicht erklären.
Ja. Aber weil, ich gucke vor allen Dingen Serien und auch Science-Fiction-Serien wegen der Story und der Charaktere.
Genau, so geht's mir auch. Ich meine, es ist zwar ganz nice, wenn irgendwie lustige Technik damit dabei ist, aber meistens ist diese Technik halt nicht Science, sondern eher Fiction. Mhm. Und von daher ist es müßig, ein Gerät zu erklären, das Fiktion ist und das es nie geben wird, weil es sowas nicht in der Art gibt. Von daher sagen wir einfach nur, ja, da ist wieder Tech, bla bla. Aber es ist ja, das gehört ja zum Ambiente dazu und gehört dahin und wir wollen das auch so.
Ja, und es gibt ja einen Unterschied zwischen sinnvoll eingesetzten Tech-Blabla, was die Story voranbringt, was auch irgendwie mit der Story zusammenspielt, oder Tech-Blabla, was nur in die Story geworfen wird, weil man nicht wusste, wie man sonst wieder rauskommen soll.
Genau.
Gut, dann würde ich die Top 3 von Steffen Jäger zum Besten geben, die er uns geschickt hat. Und zwar Nummer 1, Sondervorstellung. Das ist die zweite, ne? Zweite Folge. Ja. Er schreibt auch die Begründung: Mit dieser Folge hat mich die Serie vollends überzeugt. Nummer 2, Feuersturm. Tolle Alara-Folge, das stimmt. Und jetzt kommt's auch wieder. Amors Dolch. Ich mag einfach Rob Loof als verpeilten Hippie-Alien-Wissenschaftler. Tja.
Ja.
Auch wieder eine wilde Mische.
Mhm. Aber auch nachvollziehbar.
Ja, ja, also, so ist ja klar. Ich habe demnächst für den Sirenen-Podcast Contact besprochen und bin etwas zusammengezuckt, weil da taucht dann irgendwie der Vorsitzende der Republikanischen Partei auf, ist er, glaube ich, in dem Film. Und das ist auch Rob Lowe. Und ich habe gedacht so, irgendwoher kennst du die Fresse. Aber woher? Dieser unsympathische Schleimtyp, woher kennst du den? Und so, ah! Das ist der Rulio.
Unsympathischer Schleimtyp passt hier hervorragend.
Ja, 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 ja. Das ist, aha, er ist auf gewisse Klischee-Rollen festgelegt.
Genau. Dann haben wir noch mal eine sogar Top 4 von Quaker, der dann auch startet mit seinem ersten Platz der Sondervorstellung. Toller Pilot, man fühlt sich sofort heimisch. Er bezieht sich auf Pilot in dem Fall, weil es auf ProSieben ja eine Doppelfolge gab, also mit alte Wunden und Sondervorstellung. Und viele verstehen diese zwei Folgen tatsächlich als Pilot.
Ah, okay.
Genau. Dann ist sein zweiter Platz ist auch Amors Dolch. Hier schließt sich der Kreis zur Pilotfolge, womit er absolut recht hat. Also diese ganze Geschichte mit dem Fremdgehen und so weiter wurde hier wieder aufgearbeitet.
Und abgehakt so ein bisschen, ne?
Und abgehakt, genau.
Ja, das haben wir ja auch irgendwie mal so beiläufig festgestellt, dass tatsächlich viele losen Fäden, die im Pilotfilm aufgeknüpft wurden, im Laufe, gegen Ende der Staffel vor allen Dingen, irgendwie wieder so verdrahtet wurden, wieder zusammengeknäuselt wurden. Dass es keine losen Enden mehr gibt. Vielleicht in der drohenden Gefahr, dass es nur eine Staffel geben könnte.
Genau, das glaube ich auch, dass sie das ursprünglich so konzeptioniert haben, weil das Risiko zu groß war, dass es nie eine zweite Staffel geben wird. Naja, aber wir kriegen eine zweite Staffel, von daher fehlt die letzte Folge, die den Faden rund um Bortus noch offen hält, die kriegen wir dann demnächst.
Ja, stimmt.
Aber Quakers Nummer 3 ist Falte im Weltraum, die hatten wir heute noch gar nicht. Stimmt. Die,
ist die mit der Doktor, mit der Doktorin auf dem Planeten, ne? Mit den Kindern von.
Genau, ja. Genau. Er begründet es auch mit: Ich mag Isaac einfach, hab eine Schwäche für solche Charaktere. Dieser Data-Verschnitt ist aber auch sehr sympathisch, also man muss ihn einfach gern haben. Und seine Nummer 4, die gönnen wir ihm jetzt auch nochmal, ist tatsächlich die Bortus-Folge, also die Planet der Männer. Oder ich verstehe seine Nummer 4 nicht so ganz.
Schreibt einfach nur Bortus. Also ich glaube, er meint genau den Charakter.
Vielleicht meint er auch tatsächlich einfach nur den Charakter mit der Begründung, bringt mich immer zum Lachen, ich liebe trockenen Humor. Okay, kann man auch so stehen lassen, bin ich auch voll dafür. Übrigens war Falte im Weltraum, weil wir das vorhin noch nicht hatten, 4, 6, 7, die 8. Folge in eurer Punkteliste.
Ja, unteres also Mittelfeld sozusagen.
Genau.
Jo, dann hat Martin noch was geschrieben. Und er findet es schwer, aus den Folgen eine zu nennen, die besonders hervorsticht. The Orville ist einfach von der ersten Sekunde bis zur letzten genial. Mein persönlicher Favorit ist aber Feuersturm, weil ich liebe einfach die Figur Alara Kittern. Und ich mag auch keine Clowns. Das ist eine schöne Begründung und da sind wir, glaube ich, voll bei dir.
Genau. Vielen Dank für euch, die ihr hier kommentiert habt. Und auch die, die in anderen Beiträgen natürlich kommentiert haben. Aber hier ging es halt jetzt um das Voting. Und vielen Dank dafür.
Wir konnten ja noch unsere Flop 3 irgendwie in den Raum werfen. Eine,
oh je.
Also es deckt sich vermutlich sehr mit der Liste, die wir dort haben. Weil ich würde auch tatsächlich Priya und Krill ziemlich weit hinten sehen. Und ich denke, Amos Dolch ziehe ich auch mal von Mittelfeld runter Richtung Bodensatz.
Ja, da fällt mir es ein bisschen schwer, die Reihenfolge hinzukriegen, ja. Aber definitiv gehört Krill, Priya und Amos Dolch zu der Minus 3, ja. The Worst 3 in meiner Liste, genau wie bei dir.
Ich würde wahrscheinlich Krill ganz unten, gefolgt von Amos Dolch und Priya, weil Priya den Fremdschämen-Faktor nicht ganz so dolle hat, wie die anderen beiden.
Mhm.
Weil Amos Dolch ist einfach, ich finde, wie gesagt, ich finde den Charakter von Derulio sehr übergriffig und ich komme damit überhaupt nicht klar und ich finde, es sind einfach sehr viele peinliche Szenen dabei, wo ich mich dann immer so mitschäme, wenn ich das angucke. Und bei Krill ist es ähnlich, dass da sehr viele peinliche Szenen sind, also wo sie auf dem Undercover, in Anführungszeichen, auf dem Schiff unterwegs sind und sich total dämlich benehmen. Und dann auch noch so ganz nebenbei einfach so einen leichten Genozid begehen, finde ich schwierig. Also ich finde die Mischung schwierig. Da konnten sie sich nicht entscheiden, in welche Richtung das jetzt gehen soll.
Sehe ich ganz genauso. Die Folge war einfach ein komplett Fehlkonzept.
Ja. Das waren irgendwie wie zwei komplett andere Folgen zusammengewürfelt. Also diese ganzen Slapstick-Einlagen fand ich furchtbar und ich befürchte halt, dass es ähnlich wie bei Babylon 5 mit dem Grün versus Lila Memes jetzt losgeht. Wir haben es zum Glück ein bisschen eingedämmt inzwischen mit den Hertz und Avis Folgen. Also wenn dann irgendjemand irgendwie ein Avis-Auto gesehen hat auf der Autobahn, hahaha, Orwell-Bezug, gleich bei Facebook posten.
Aha. Ja, passiert laufend im Forum.
Ja, Das haben wir auch so noch nie gesehen. Also kleiner Tipp, lasst es.
Ja.
Bitte, lasst es.
Aber falls ihr auf die Idee kommt, einen Kaktus zu essen, davon wollen wir Fotos sehen.
Videos. Das ja. Ist nach dem Kondom durch die Nase ziehen und Waschmittel-Tab fressen die nächste YouTube-Challenge, Kaktus essen.
Aber wir haben dazu nicht aufgerufen, okay?
Nein, haben wir nie gemacht. Hashtag Kaktus-Challenge. Ihr habt das als erstes gemacht. Aber wir haben nicht aufgerufen.
Mhm.
Das heißt aber trotzdem, dass ihr die Sommerpause gerne noch weiter nutzen könnt und unter dem Abstimmungsbeitrag weiter Kommentare zu liefern und natürlich auch weiter auf die Voting-Knöpfchen zu drücken und mal gespannt, ob sich bis zum Beginn der zweiten Staffel am Ranking noch irgendwas verändert, ob wir euch jetzt Gehirn gewaschen haben.
Naja, wenn man weiß, was andere gewotet haben, votet man ja meistens ähnlich.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel bei Letterboxd den Film erst aufmache und sehe, wie andere gewotet haben, dann merke ich selbst, wie dadurch mein Voting, das ich gerade eben noch im Kopf hatte, was ich dem Film geben wollte, plötzlich verzerrt wird. Passiert ständig. Naja, so viel zu unseren Bewertungen und euren Bewertungen. Möchtest du noch was zum Besten geben?
Ich habe jetzt mein Pulver echt verschossen. Es ist, also ohne uns jetzt, wenn wir uns jetzt weiter unterhalten sollten zu Staffel 2, würden wir uns tief ins Spoiler-Territorium begeben. Und ich würde sagen, das heben wir uns mal für eine andere Folge auf.
Ja, genau. Nun denn, dann machen wir unsere kleine Gala hier damit auch schon wieder zu, würde ich sagen.
Wir können gerne noch eine zweite einschieben. Also wenn ihr noch Kommentare habt zu Staffel 1, gerne her damit unter diesem Beitrag.
Gerne.
Wir liefern es nach.
Und ansonsten hören wir uns zu den spoilerigen Episoden wieder, wenn es darum geht, was in der zweiten Staffel so passiert.
So machen wir es. Ich freue mich drauf.
Ansonsten einen schönen Sommer.
Ja, genießt das Wetter, schwitzt nicht so dolle wie Alara im Feuersturm.
Und lasst euch nicht von der Sonne braten.
Oder von Clowns fressen.
Also bis dann.
Ciao.